gedacht, dass ich mal mit der Predigt so einsteige und überhaupt das so öffentlich erzähle, weil es ja etwas ganz Persönliches. Und wenn meine Geschwister jetzt da wären, wir würden zusammen schallen lachen. Als ich klein war, da habe ich so den Eindruck gehabt, es gibt ja noch die Buchstaben, die wir haben, man könnte ja da irgendwie eigene Wörter kreieren. Ja, also klar, ich kannte keine Fremdsprache damals und vielleicht trifft man dann per Zufall irgendwie mit einem eigen kreierten Wort irgendwie eine Sprache und eine Bedeutung. So wusste ich ja nicht. So habe ich mir Wörter erfunden: Balasonda, Fidigampe, Vis-a-vis, Vedivu und verschiedene Wörter. Also vor allem das Fidigampe, wenn ich das heute sage, meine Geschwister, dann lachen wir einfach zusammen, oder? Weil es nichts aussagt und doch irgendwie aus einer Zeit kommt, ja, als war man kreativ und einfach so, man versucht dann irgendwie mit Wörtern zu reden, die in keinen Sinn machen, aber einfach lustig ist so. Das einfach kurz als Einstieg, mehr als nur Buchstaben. Es geht um mehr als das natürlich. Aber ich möchte dich fragen, ob du das kennst. Du willst beten und dir kommt kein gescheiter Satz. Du möchtest dich konzentrieren, aber es ist schwierig. Du betest zwar, aber diese Worte fühlen sich abgenutzt, monoton, hast schon 100-mal gebetet. Herr, danke, dass du da bist. Ja, schon, Gott ist da. Herr, du weißt, du kennst diesen Tag. So, und Herr, ja, es fühlt sich monoton an. Vielleicht geht es dir da manchmal so. Und du leidest darunter, irgendwie, dass dein Gebet nicht erfrischend ist. Du, dann habe ich dir etwas ganz Gutes zu sagen. Dann nämlich ist das nicht ein Ausdruck von Gleichgültigkeit oder Kälte gegenüber Gott, sondern es ist ein Ausdruck von einer inneren Sehnsucht in dir, näher am Vaterherz Gottes zu sein. Dann hast du einen Wunsch in dir, ein Verlangen, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in der Gemeinschaft des Jesu, in der Gemeinschaft des himmlischen Vaters zu sein. Aber du fühlst dich schwach. Dann geht es dir so wie diesem Psalmschreiber, Psalm 42. Da lesen wir: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, wie ein Hirsch durstig ist nach frischem Wasser. So geht es auch mir. Du brauchst im doppelten Sinn kein Hirsch zu sein. Aber Durst zu haben, Durst zu haben ist ein Kennzeichen, ein wichtiger Faktor, gesund zu sein, Durst zu haben, ein Verlangen, gesättigt zu werden, Wasser zu dir zu nehmen, das braucht dein Körper. Durstig zu sein, weißt du, nicht durstig zu sein aus Pflichtgefühl, aus Gewohnheit, so oder aus irgendwie aus Höflichkeit durstig zu sein. Nein, durstig zu sein, weil du Durst hast, weil du ein Verlangen hast, weil du wirklich durstig bist. Darum geht es. Hört doch die Predigt noch nach vom letzten Sonntag, wo wir auch zwei Taufe feierten. Das ist wie so eine Grundlage zu dem, was heute kommt. Gegenüber dem Heiligen Geist, seinem Wirken. Weißt du, gegenüber dem Heiligen Geist, wir können den Heiligen Geist, Jesus, den Vater nie auseinandernehmen. Es gibt solche Tendenzen oder Bewegungen vielleicht, wo man dann irgendwie eine Hierarchie macht oder irgendwas, was. Wir können es nicht, den Durst zu haben nach diesem dreieinigen Gott, der sich zeigt im Vater, Sohn und Heiliger Geist, der da ist, der in der Zeit der Gemeinde Jesu, in dieser Zeit, wo Jesus nicht mehr auf Erden ist, eine wichtige, ganz wichtige Aufgabe hat, ohne die wir gar nicht glauben können, keinen Schritt gehen können. Ein Durst, der über dein formuliertes Gebet hinausgeht. Ein Durst über deine formulierten Worte. Und schau, das hält dich lebendig. Das hält dich offen für Gottes Wirken. Er zieht dich innerlich im Herzen, zieht er dich zu sich hin. Und dem nachzugeben, in dem zu verweilen, das auszuhalten. Wir werden ja in unserem Leben nie ganz, ganz gesättigt sein, obschon wir so Phasen haben dürfen. Herr, du schenkst mir voll ein, die Psalm 23, du führst mich auf frische Auen, sattes Gras, das Bild von Schaf und Hirte, so. Das gibt uns Gott. Aber wir bleiben immer etwas hungernd. Und das ist gut so, dass wir nie sagen, jetzt habe ich genug. Ja. Weißt du, es gibt eine ganz schöne Aussage zu dieser Thematik. Durstig zu sein, Schwierigkeit zu haben mit Beten, wenn die Worte fehlen, die Konzentration, vielleicht auch nicht, was ich beten soll. In Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27 haben wir doch diese starke Aussage. Paulus macht im Zusammenhang, wo er den Heiligen Geist beschreibt, der uns gegeben ist, den Gläubigen, die an Jesus glauben, die ihr Herz geöffnet haben, die Jesus in ihr Herz geschlossen haben, wie kann man es noch sagen, die sich ihm ausgeliefert haben, die sich bekehrt haben, so das biblische Wort, die aus dem Geist neu geboren sind. Denk an letzten Sonntag, wo wir das etwas ausführlicher angeschaut haben. Da sagt doch das Wort Gottes, Gottes Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Gott, der die Herzen erforscht und weiß von jedem von mir, wie es da drin aussieht, was mich verlangt, wo ich Fragen habe, wo ich Hilfe brauche. Gott, der die Herzen erforscht. Er weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Ich glaube, nach Neu-Genfer Übersetzung dieser Vers. Der Heilige Geist vertritt die Heiligen, wie ich schon gesagt habe. Mit Heiligen sind schlicht die gemeint, die den gleichen Titel haben können wie der Geist Gottes, heilig, ihm ganz zugehörig, weil etwas Grundlegendes geschehen ist, weil Gott in ihr Leben getreten ist, weil sie Gottes Eigentum sind, weil sie aus ihm neu geboren sind. Bist du aus Gottes Geist neu geboren? Das kann man wissen. Nicht jederzeit kann spüren, aber eine Gewissheit, Gottes Geist, der in unserem Herz bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, klär das. Dann kann das wirklich zur Klarheit kommen. Und wenn das nicht klar ist, dann bleib heute zurück, damit wir dafür beten können, das Wort öffnen können und Gottes die Gewissheit durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen können. So wichtig. Also, wenn du dich schwach im Beten fühlst und dir dein Wortschatz mangelhaft vorkommt und du dich demnach in deinem Denken und Verstand eingeschränkt siehst, dann rechne mit dem Heiligen Geist, der in dir und für dich und mit dir betet, und zwar betet in aller Klarheit, mit aller Leidenschaft, mit der ganzen Hingabe und Freude. Vertraue darauf, das sagt uns das Wort Gottes. Auf diese Weise darfst du immer wieder dann dahin kommen, durch den Heiligen Geist, im Heiligen Geist, zu rufen: Du bist mein Papa, du bist mein Papi, ich liebe dich. Oder? Der Geist, der in uns ruft: Abba, lieber Vater. So dürfen wir alle zu Gott kommen. Sei es mit scharfem Intellekt oder wenig Grips, wenig Verstand. Sei es mit wohlgeformten, rhetorisch perfekten Gebeten oder nur ein paar eintönigen Silben. Letztendlich, was zählt, ist, dass unser innerer Geist mit dem Heiligen Geist betet. Und in diesem Sinne verstehe ich auch die Worte von Paulus in 1. Korinther Kapitel 14, wo steht: Ich will auf beide Weisen beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, wo es nicht jetzt um Wörter geht, wo man nicht von aus nicht versteht. Ich will mit meinem Geist, ich will auf diese Weise beten, auf die, der, Entschuldigung, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die Weise, bei der mein Verstand tätig ist. Und das gilt auch beim Singen, Leute. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt. Aber auch auf die Weise, bei der mein Verstand tätig ist. Das heißt, im Heiligen Geist zu beten, zu singen. Also nicht nur Verstand, Worte, sondern da geht was Inneres mit ab, was ich auch nicht erfassen kann, aber ich weiß, ich bete mit Gottes Geist. Ich weiß um sein Flehen, um sein Rufen, um sein Draht zu ihm. Ich darf mich wie ihm anhängen. So. Hilft das ein bisschen? Ich kann es nur so erklären. Am Dienstag haben wir ausgiebig das angeschaut, das Sprachengebet, haben darüber auch ausgetauscht, auch über Erfahrungen. Wir schauten näher rein. Ich möchte das jetzt etwas strukturierter versuchen, das zusammenzufassen. Mit diesem Rahmen, so wie in einem Rahmen, den wir setzen, mit 10 Eckpunkten. Was es mit dem Sprachengebet auf sich hat. Zum einen mal, ja, das ist, wenn man Bibel liest, super Ursula zu binden, mach weiter so, nur wenn man dann den Hörmodus einschaltet. Ist doch ehrlich. Aber sie war am richtigen Ort, ich habe es verstanden. Jawohl. Schaut, Sprachengebet, einmal klar, gibt es. Es gibt Sprachengebet auch in unserer Gemeinde, Leute das haben. Dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt solche Auffassungen, wir kommen dazu auch von den Arten von Sprachengebet. Es gibt es heute noch. Nicht nur zur damaligen Zeit in den ersten Gemeinden, die war wirklich historisch, heilsgeschichtlich natürlich eine unheimliche Wende da nahm, und gerade Apostelgeschichte Kapitel 2, wo die Leute in fremden Sprachen, für einige gar keine fremde, sondern in ihrer Muttersprache Gott lobten, ganz wichtig. so in dieser Art nicht gleich wiederzuholen. Das ist ein heilsgeschichtlicher Faktor, ganz bestimmt auch da drin. Aber das Reden in Sprachen, Prophetie, auch die Erkenntnis, biblische, geistliche Erkenntnis, sind erst dann erfüllt, wenn das Vollkommene gekommen ist. Und das Vollkommene ist, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, wenn er seine Braut zu sich nimmt, wenn wir von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, dann ist alles andere, braucht es nicht mehr, versteht ihr? Es ist nicht der Kanon, das Neue Testament, das dann zusammengestellt wurde von Kirchenvätern, ab dann, das waren ja irgendwie so rund 300-400 Jahre nach Christus, war es definitiv klar, nicht dann, sondern wenn das Vollkommene da ist. Es gibt es noch. Ja, das Zweite ist auch klar, aber ich möchte es auch sagen, unverständlich. Wer in Sprachen spricht, betet nicht mit dem Verstand, es ist unverständlich. Man kommt nicht draus, seid einem nichts. Es ist komisch. Man braucht es nicht zu verstehen. Alles bleibt rätselhaft. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis, wer betet, betet zu Gott. In Geheimnissen, das heißt, es bleibt geheim für uns. Weder der spricht, noch der mithört, kann mit diesen Silben etwas anfangen. Weil es schlussendlich gar nicht um diesejenigen Buchstaben geht, die da gesprochen werden, sondern um viel mehr, eben das, was sie nicht erfassen können. Auch wenn die einen sagen, das tönt jetzt aber sehr himmlisch, wahrscheinlich werden die Engel so reden, oder? So, das ist nicht mit Engelszungen gemeint. Paulus spricht das in einem anderen Zusammenhang mit 1. Korinther 13, 1. Wenn ich sogar mit Engelszungen sprechen könnte, wenn ich könnte, wie mein Leib verbrennen für andere zum Opfer, zählt die haarsträubendsten Dinge auf und hätte keine Liebe. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt in Verbindung bringen. Man versteht es nicht. Es sei denn, es ist ein Wort an die Gemeinde, schreibt Paulus in 1. Korinther 14, also da vorne von der Bühne mit Mikrofon, dann braucht es eine Person, die erwiesenermaßen das auslegen kann. Und sonst hat das keinen Platz. 1. Korinther 14, Kapitel 28. Divers. Neben dem Reden in Apostelgeschichte 2, im Reden in anderen bekannten Sprachen, existieren da noch andere Arten. Ich meine, Paulus selber spricht in Kapitel 14 nicht nur von einer Art, sondern eben auch von der Reden zur Gemeinde, das persönliche Gebet nur zu Gott. Also es gibt unterschiedliche Arten. Eben in Apostelgeschichte ist wieder eine Art von Zungenrede. Von daher, deshalb verstehe ich auch in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 10, der Heilige Geist gibt die Gaben in verschiedenen Arten, heißt es dort. Einer empfange die Gabe, der andere eine andere und in Sprachen verschiedene Arten. Einfach so mal. Vielleicht hilft das auch, dass man es nicht einseitig ansehen muss. Dann glaubensstärkend. Es ist glaubensstärkend. Wer betet in Sprachen, erbaut sich selbst. Nicht die Gemeinde, die hat nichts davon, mein Nachbar, aber für mich selber darf es eine Stärkung sein. Da steht das Wort Oikodomeo, übersetzbar mit bauen, wie mein Haus aufgerichtet wird, mit Fundament gestärkt, aufgebaut wird, so darf es für den Betroffenen festigend, stärkend sein. Jawohl. Das ist gut so. Schön. Allgemein sollen wir in unserem eigenen Leben darauf bedacht sein, dass wir uns selber auferbauen, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft mit Jesus, dass wir aufgebaut, gekräftigt, gegründet sind, um anderen zu dienen. Also das ist auch wichtig so. Auch irgendwie, vielleicht über, darf ich es mal so behaupten, über eine Abkürzung in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das hat aber sehr viel zu tun mit der persönlichen Haltung. Das ist ja nicht nur in einem Sprachengebet so, sondern auch im persönlichen, der persönlichen Beziehung mit Jesus. Was wichtig ist auch zum Sagen, es ist kein Ersatz. Es ist kein Ersatz für das Gebet mit dem Verstand, mit den eigenen gewählten Worten, kommunikativ wie wir reden in unserer Muttersprache. Es ist kein Ersatz, vielmehr eine Ergänzung, eine Stärkung, ein hilfreicher Einstieg, wenn die Gedanken weiß, wo sind, dass ich nicht Gedanken sammeln muss, sondern einfach etwas über die Lippen bringen. Oder dass das Gebet nicht einfach endet, aufhört, wenn mir die Worte ausgehen. Ist kein Ersatz. Es soll das eigene Gebet in eigenen Worten auch stützen, fördern. Sprachengebet, kein geisterfüllt Beweis, kein Beweis von Geistesfülle, von einer speziellen Salbung. Das möchte ich hier auch betonen. Das macht Paulus auch klar im 1. Korinther Kapitel 14, wenn man so wirklich mal alles liest, diese ersten 25 Verse, wo es immer wieder darum geht, fast nicht in jedem Satz. Er beweist nicht damit, jemand, der Sprache betet, beweist nicht damit, dass er besonders geheiligt, voll Geistes ist. Leider wurde das oft miteinander verbunden mit den Pfingstereignissen, wo Menschen zum ersten Mal den Geist empfangen haben. Und dann interpretiert wird, man bräuchte dieses Erlebnis, um den Heiligen Geist zu haben, überhaupt zu bekommen. Oder man brauche diese Gabe, um überhaupt siegreich zu leben. Das steht so nirgends. Daraus wurde auch viel schädlichen Druck gemacht. Oder Christen so in zwei Klassen dann aufgeteilt. Nicht bewusst, aber man fühlte sich dann so, wenn man diese Gabe nicht hat oder nicht so weit ist oder wirklich nicht hat. Es heißt nämlich, dass nicht alle zwingend diese haben. So verstehe ich das. Nochmal zu diesem Punkt. Du kannst geisterfüllt in Sprachen reden. Du kannst ebenso geisterfüllt mit verständlichen Worten beten. Du kannst ohne diese Gabe voll Heiligen Geistes sein, wie mit dieser Gabe. Nicht zwingend für alle. Paulus sagt zwar, ich wünschte, ihr hättet alle diese Gabe. Noch viel mehr wünsche ich mir, ihr könnt prophetisch reden, sagt er. Über Prophetie hatten wir im letzten Herbst 6 Gottesdienste, die das ganze Thema, weil Prophetie umfasst sehr vieles, haben wir thematisiert. Und gehen wir darin unsere Schritte. Aber, Paulus sagt, ich wünschte, ihr alle könntet. Aber in 1. Korinther 12, 30 schreibt Paulus mit der rhetorischen Frage, die eigentlich ein klares Nein beantwortet. Da stellt er so Fragen wie, erleben alle durchs Gebeten für Kranke ein Heilungswunder? Nein. Erleben alle oder können alle in Sprachen reden? Die Antwort lautet demnach, wie er es thematisiert, klar, nein. Nicht jeder muss zwingend das haben. Wir kommen nochmal auf diesen Punkt am Schluss. Geringer Stellenwert ist auch so ein Ding. Ja, gerade im Zusammenhang mit Prophetie. Paulus macht einen Vergleich. 1. Korinther Kapitel 14, 19. In der Gemeinde will ich lieber 5 verständliche Sätze sagen, um andere zu unterweisen und zu fördern, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Versteht ihr? Im Kontext der Gemeinde. In diesen 25 aufeinanderfolgenden Versen geht es ständig nur immer um das, um diesen Stellenwert der Sprachenrede gegenüber dem, was der Gemeinde zugutekommen soll und die Geistesgaben, die alle diese Charakteristik haben, anderen zu dienen. Also, es geht beim verständlichen Reden, das ist viel wichtiger, relevanter und wirkungsvoller. Nicht behindern, Paulus sagt aber klar, 1. Korinther 14, 39. Bemüht euch um die Gabe der Prophetie, auch wieder, ja, und haltet niemand davon ab, in Sprachen zu reden. Deshalb, es gibt keinen Grund und es ist nicht in Ordnung, deinen Freund das auszureden oder zu verbieten oder zu verachten. Das, was deinem Nächsten eine Stärkung ist, ein Ausdruck von intimer Gemeinschaft mit Jesus. Wir haben diesen Rahmen, indem wir uns unbeschwert, entspannt vor Gott bewegen dürfen. Ach ja, das Letzte noch. Das Kapitel mittendrin von 12 und 14, Kapitel 13, wo es nur um die Liebe geht. Die Liebe zählt. Wenn ich in unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden könnte, aber hätte keine Liebe, wäre ich wie ein schepperndes Blech oder eine lärmende Klingel. Das ist der Gradmesser, die Liebe. Das natürlich in gegenseitigem Sinne. Mit jeder Gabe, mit jeder Fähigkeit, mit jedem Einsatz, mit jedem Engagement muss die Liebe voranstehen. In jeder Hinsicht. Die Liebe, die geprägt ist von Respekt dem anderen gegenüber, von Achtung und Vertrauen und Mitfreude und Unterstützung, wo man sich selbst so zurücknehmen kann. Eine Einladung ist noch ein weiterer, den ich nehme in die Mitte. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Kapitel 5. Ich wünschte schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Sagt er schon. Natürlich noch viel mehr in Prophetie. Beginnt mit Prophetie, aber in Sprachen reden. Schau, vielleicht spürst du eine leise Sehnsucht darin, das doch mal selbst auszuprobieren mit eigenen Silben. Vielleicht geht es dir aber so, dass dir das gegen den Strich geht und du das gar nicht magst, so auch noch in einer Gruppe, in etwas, wo du nicht überzeugt bist, wo du dich nicht wohlfühlst, kann ich dir nur sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Kein Druck. Kein Ich sollte, hey, Geist Gottes, der einfach will, dass du mit deinem ganzen Herzen dabei bist. Es geht auch nicht um Technik oder Leistung oder es geht um dein Herz, um deine Liebe, um deinen Durst nach ihm. Darum geht es. Und wenn es für dich dran ist, dann bete: Herr, meine Worte reichen meist nicht, das dir auszudrücken, was du mir bedeutest. Ich danke dir für dich, Heiligen Geist, der in dieser Funktion mir dient, dass er für mich betet, dass der Heilige Geist an meine Stelle tritt. Herr, du hast mich hier ganz getroffen und ich gebe mich dir ganz mit meiner Stimme, mit meinem Schweigen. Wenn das so gehen soll mit Lauten, die verstandesmäßig wirklich nichts bringen und nichts aussagen und ich mir komisch vorkomme, die ich verwenden will, es ist vielleicht wie ein kleines Kind, das lernt zu sprechen, das heißt, weiß, sagt auch nicht mehr. Ich fühle mich da nicht gerade sicher und was soll das? Mega simplen Wortschatz, unverständliche Begriffe. Ich kann es versuchen, wenn du mir darin Auferbauung gibst, dann erkenne ich, dass du mir deine Gabe gibst, die jedem egal sein kann, weil es für mich und dir, weil es das ausdrückt, dein Reden in mir, in Geheimnissen, einfach dabei zu sein. Es ist manchmal wie so tiefes Atmen. Ihr kennt das auch in anderen Belangen. Ich erlebe es manchmal, dass mir die Worte fehlen. Und ich sage, bete einfach, Jesus, Jesus. Und da ist ein Flehen, dass mein Herz könnte es fast springen, zerreißen. Weil da ist eine Riesenbotschaft drin. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, aber versteht ihr? Es muss nicht unbedingt eine Silbe sein, die es auf der ganzen Welt nirgends gibt. Es geht nicht darum. Oder du kannst einfach sagen, Halleluja, Halleluja. Das heißt mehr als preis den Herrn, je nachdem, wie dein Herz den Geist spricht, im Innern. Es geht nicht um Gefühl oder um Erlebnis, sondern es geht um Haltung. Eine Haltung: Ich vertraue dem guten, fürsorgenden Heiligen Geist, dass er die Kontrolle hat und er Regie führt. Es im Lobpreis zu tun, wenn die Musik spielt, kann für viele eine Hilfe sein. Auch ich bete manchmal während dem Lobpreis ein Gebet so für mich, weil ich habe vielleicht die Strophe schon zweimal gesungen und dann bete ich für mich weiter. So ist es schön, wenn ein Lied länger geht so, und ich kann vor Gott stehen und mit ihm reden. In einer Liedform kannst du für dich alleine die Sprache beten, wenn du sie hast, ohne dass es jemanden stört. Mit eigenen Worten oder wie auch immer. Wir kommen nun zur Anbetung. Und noch einmal, es geht da nicht um Technik oder um etwas dazu heraufzubeschwören. Das hat alles zu tun mit Manipulation oder weiß was. Easy. Aber bete darum, dass dein Geist, innerer Geist, verbunden mit dem Heiligen Geist, betet. Im Heiligen Geist, dass du betest. Und wir wollen eine Zeit kommen, einfach mit bekannten Liedern, glaube ich zwei, und in der Mitte haben wir eine Zeit, wo du weiterspielst, wo wir einfach einen Bibeltext einblenden lassen. Vielleicht sagt Matthias noch etwas dazu. Und dass wir so mal vor Gott sind und dann anschließend zum Abendmahl kommen. Herr, wir danken dir, dass du alle Sprachen sprichst. Jesus, und dass du alles verstehst, auch meine wenigen kleinen kümmerlichen Worte. Und dass du unser Herz siehst und uns mitnimmst in deine Liebe, in die Gemeinschaft. Lehr uns drein, noch mehr in dieser Intimität mit dir zu verweilen, zu sein.
Du hast gesagt, Jesus bleibt in mir und ich in euch, damit ihr viel Frucht trägt. Vielleicht ist für dich die Predigt eine Überforderung, weil du ganz andere grundsätzliche Fragen hast um Jesus, auch um Heiligen Geist. Dann ist das okay. Dann ist das vielleicht nicht das Thema jetzt dran, aber das Thema, dass du aus Gott neugeboren sein willst, musst, darfst, in Beziehung zu treten und ohne Umwege und Umschweifungen dann wirklich auch in diese enge Gemeinschaft kommst, auch ganz winzig noch im Glauben, aber mit diesem neuen Leben. Mach den Schritt, der für dich dran ist. Wir haben anschließend auch das MyPray auf der linken Seite, hinten links, jetzt wo du sitzt, hinten links, ist auch eine Fürbittezeit, wo du auch kommen kannst nach der Predigt, wenn dich was drückt und wenn dein Durst gestillt werden soll. So lasst uns vor Gott treten.